Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
So spät haben wir selten produziert.
Ja, mussten Abendessen.
Sehr schön. Ja. Einmal haben wir deine Tochter ins Bett gebracht, das ist aber glaube ich auch so spät gewesen.
Das ist schon
sonst ist 8:30 abends.
Eigentlich schon so Privatzeit.
Schon ein Rekord. Ja, und wir haben schon ein klein bisschen Wein getrunken zum Essen.
Ja.
Aber nicht so viel, wenn man zurückhaltend.
Ich 2 Flaschen jeder, aber das war fein.
Ja, das ist ja Betriebstemperatur.
Genau, zum Warmwerden.
Außerdem habe ich vorhin mal wieder eine Online-Verkostung moderiert. Diesmal etwas schräg mit 70 Leuten, von denen aber nur 10 die Weine hatten. Aber da habe ich dann noch 55 Minuten am Stück gesabbelt. Da war das ganz gut, dass ich ein bisschen Pause hatte. Euch das Reden beim Abendessen überlassen konnte.
Dann hast du sie betrunken geredet.
Musste ich, ja. Genau. Ja. Ich musste sie quasi delirierend reden.
Sowas. Sehr gut. Auch eine Option.
Und dann war so ein aufregender Tag, weil ich habe heute mein neues Projekt live geschaltet, nämlich Sommelier Info, sommelier.info. Mhm. Webseite. Wir unterrichten jetzt angehende Sommeliers im Weinservice. Also die meisten Menschen, die Sommelier machen, haben eine Ausbildung als Hotel- oder Restaurantfachmann,
aber nicht alle.
Fachfrau, wie auch immer. Die brauchen das nicht, aber für alle anderen und für Servicekräfte, die einfach mal wissen wollen, wie guter Weinservice geht, habe ich mich mit einer Sommeliere zusammengetan. Die Videos sind live auf dem Kanal der Webweinschule, aber es gibt auch die Webseite sommelier.info. Da sind noch nicht alle Inhalte, sondern auf YouTube sind jetzt schon 3 Videos, auf der Webseite noch 1, da kommen jetzt in den nächsten Tagen noch mehr dazu. Aber bis dieses Podcast erscheint, vielleicht ja schon
mehr.
Die ersten 3 live. Mal gucken.
Schönes Projekt. Ich kenne es schon ein bisschen.
Du hast Fotos gemacht.
Genau, ich bin
mal dabei beim Dreh.
Bin sehr gespannt.
Ja, bisher ist die Resonanz sehr positiv. Wollen wir loswürfeln?
Bitte, los.
Eine 2. Eine 1. Jetzt muss ich doch schon wieder reden. Na gut, okay.
Dann hast du danach Pause.
Ja, danach kann ich mich hemmungslos betrinken. Wir trinken einen Riesling, Rüdesheim Berg Rottland, Riesling trocken, 2011 vom Weingut Balthasar Ress. Sascha, ich habe lustige Post bekommen von Rebecca. Rebecca hat mich angeschrieben, eigentlich trinkt sie gar keinen Wein und so, hat sie mir erzählt. Und da war sie ihr Freund Jonas,
okay.
Der ist Hardcore-Fan, sagt sie, der liest Stundentunker, schaut Webweinschule, hört Podcast und spielt ihr auch immer seine Lieblingspassagen aus dem Podcast vor. Deswegen sie mittlerweile auch das Podcast gehört hat und auch mit ihm schon relativ viel Wein trinkt. Und nun hat sie mir eine Mail geschrieben, ob ich vielleicht bereit wäre, den Jonas zu grüßen. Und da habe ich ihr aber gesagt, das geht nicht, weil wir haben jetzt 3000 Hörer und wenn wir jetzt anfangen mit den Grüßen,
grüßen wir uns zu Tode.
Sind wir irgendwann Norddeich Radio. Das war, gut, im Osten gab es das nicht, aber im Westen, das war so ein Funksender, Kurzwelle für die deutsche Seeschifffahrt. Die haben Weihnachten immer auf dem NDR dann auch übertragen, auf allen Mittelwellen und so weiter. Weihnachtsgrüße an die Seeleute auf See von den heimgebliebenen Familien.
Machen wir das so.
Deswegen, lieber Jonas, fühl dich bitte nicht gegrüßt.
Nee, das, auf keinen Fall.
Das geht leider nicht, sonst nimmt das hier überhand. Und ich würde sagen, cheers. Auf Jonas können wir auch nicht trinken. Also wir trinken auch nicht auf dich, Jonas, sondern auf eine schöne Sendung.
Ja, klar. Prost. Cheers.
Gut, ich habe einen größeren Schluck eingeschenkt. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Dass wir auf Weihnachten zulaufen,
ist wie jedes Jahr so.
Ganz überrascht.
Ja, ganz überrascht.
Merke ich nicht nur daran, dass ich Grußbotschaften oder Wünsche nach Grußbotschaften, sondern ich...
Nicht beantwortest?
Die ich nicht beantworte.
Richtig.
Ich kriege auch noch andere Nachrichten sehr häufig, die ich beantworte, obwohl ich sie vielleicht besser gar nicht beantworten sollte. dass Weihnachten wird, merke ich auch daran, dass ich vermehrt Nachrichten kriege auf Insta und Co. Ich habe da diesen Wein. Meinst du, den kann man schon aufmachen? Und wenn ja, würdest du den belüften oder wie auch immer?
Klassische
Frage. Es geht
um
die Festtagsweine. Es geht darum, um den einen Superwein, der im Keller schlummert und bei dem man immer denkt, man schleicht so rum, soll man jetzt und jetzt.
Und du willst Schwiegermutter nicht enttäuschen und so.
Genau, deswegen muss das total sitzen. Und ich komme mir dann immer ein bisschen wie ein Scharlatan vor, weil ich dem Ganzen so ein bisschen auf eine dekadente Art entrückt bin. Also viele der größeren Weine aus meinem Keller trinke ich ja zum Beispiel mit dir, wenn du und Flo da sind oder sowas. Und wir sind da ja total schmerzbefreit.
Könnte man jetzt so sagen, ja.
Wir machen die Sachen auf und wenn die dann nicht so gut sind, dann stört uns das nicht, weil wir trinken ja eh nicht nur eine Flasche. Dann geht das halt in die Karaffe und dann geht das nochmal irgendwie auf die Fensterbank oder in den Keller oder in den Kühlschrank. Und dann wird halt zwischendurch was anderes getrunken und dann geht das dann hinterher schon, passt das schon. Und deswegen bin ich nicht so richtig derjenige, den man fragen sollte eigentlich, weil ich bin immer, ja, mach mal auf.
Geht schon.
Das ist ein bisschen problematisch.
Ja, verstehe,
also, womit ich mich um Himmels Willen jetzt nicht über irgendjemanden lustig machen möchte, der mir diese Frage in jüngster Zeit gestellt hat. Aber ich kann dazu einen Tipp geben, den ich selber auch beherzige. Wenn man Weingütern eine Mail schreibt, es ist sogar den Weingütern, die sich abschotten gegen Privatkunden, also so Gütern wie J.J. Prüm, Egon Müller oder sowas. Wenn du da hinschreibst und sagst, ich habe diesen oder jenen Wein von Ihnen und ich überlege, den zum Beispiel Heiligabend aufzumachen, halten Sie das für eine gute Idee oder sollte ich damit noch warten? Und wenn ja, das ist auch, würden Sie den belüften oder sowas? Kein Weingut ignoriert diese Mail. Die ignorieren alle möglichen Anfragen, aber diese Anfrage...
Die sind auch sehr nett.
Ja, und diese Anfrage, also das ist einfach nicht nur Service, sondern die Leute freuen sich halt auch, dass Menschen ihre Weine trinken. Was ihr allerdings auch feststellen werdet, ist, wenn das jetzt so die Granaten sind, das habe ich einfach irgendwann festgestellt, wenn ich deutsche Winzer angeschrieben habe, ich habe bei ihr GG 7 Jahre alt oder so, überlegst du, dass du ganz häufig die Antwort kriegst, ja, sorry, die habe ich selber seit 2 Jahren nicht mehr getrunken. Also die Vorstellung, dass die alle ständig ihre GGs trinken, die ist falsch. Und man kann auch sagen, je besser das Weingut, desto häufiger diese Antwort, weil die trinken halt in der Freizeit die Weine von anderen Weingütern, damit sie immer besser werden.
Genau, sie lernen. Macht ja auch total Sinn.
Ne? Zeichnet total. Tatsächlich aus. Die immer ihr eigenes Zeug trinken, machen meistens nicht so berühmte Weine.
Oder entwickeln sich nicht so schnell, wie sie gerne würden.
Genau. Deswegen bin ich gar nicht so sehr der richtige Ansprechpartner. Aber ich habe auch neulich die Geschichte veröffentlicht über unsere 10 Jahre Danachprobe mit den 2011er GGs und ich war ein bisschen nachlässig. Ich habe einfach erzählt, dass ich die so gemacht habe und dann kam wirklich gleich mehrfach die Frage, ja, hast du die Weine denn gar nicht belüftet? Also zur Erklärung, ich habe sie alle sturzdekantieren. Das heißt, ich habe sie kopfüber in eine Karaffe geschüttet. Ich habe 2er- und 3er-Flights serviert. Das heißt, der erste Flight wird sturzdekantiert, dann macht man erstmal der erste Wein, dann macht man erstmal die zweite Flasche auf, eventuell noch die dritte. Ja. Bis man das alles an den Tisch getragen hat, alle sich eingeschenkt haben, alle nochmal durchgeschwenkt haben, sind dann mindestens 5 Minuten pro Wein vergangen. Da hat er sich schon so den Muff aus den Klamotten geschüttelt. Mehr habe ich den Wein nicht gegeben. Und ich bin, was Dekantieren angeht, ein bisschen zurückhaltend. Und darüber würde ich heute gerne mal ein bisschen sprechen. Also zum einen kann man bei der 2011er Probe kann man sagen, dadurch, dass wir nur 9 Leute oder 8 Leute waren, es ist wirklich von allem, was übrig geblieben, außer von dem Erstplatzierten des Weil GG haben wir leer gemacht. Das Zweitplatzierte kam ja aus der Magnum, da ist auch noch was übrig geblieben. Und wir haben noch ein bisschen getagt, ein bisschen Aftershow-Party, ein bisschen was getrunken. Und dann habe ich alle rausgeworfen und dann habe ich wirklich nur noch das Geschirr und so weiter zusammengestellt, damit meine Frau keinen Herzinfarkt bekommt. Die Weine standen in einer, im Karton, aber hier im Wohnzimmer und wie ich am nächsten Tag entsetzt festgestellt habe, direkt vor der Heizung, die nur an war. Das hat denen überhaupt nicht geschadet. Ja, ich habe also am nächsten Tag alles nochmal nachprobieren können. Ich habe auch am übernächsten Tag nochmal nachprobieren können. Die Weine haben das alles wunderbar gemacht, aber keiner der Weine, bis auf einen, ist mit Luft besser geworden. Ja. Deswegen war das schon völlig in Ordnung.
Aber das haben wir ja oft, dass das nicht passiert.
Das haben wir oft. Ja. Und wir landen heute bei einer alten Lieblingsgeschichte von uns, bei der Levonustu landen wir tatsächlich, was das angeht. Denn ich glaube, dass ganz viele unserer Hörer und auch meiner Leser mittlerweile, also die Jüngeren, häufig eine etwas falsche Einschätzung des Themas haben, weil sie sich in sozialen Medien über das Thema informieren. Viele unserer Hörer haben einfach keinen Keller, in dem seit 10 Jahren Weine schlummern, liegen, ja, genau. Die sie aufmachen. Ich rate ja auch allen immer, kauf dir lieber eine Flasche mehr und trink eine mal jung, damit ja, genau. man das dann so über die Zeit sieht und trinkt den Jungen dann auch über 2-3 Tage mit ein bisschen Luft.
Ja, vertragen sie alle, das kannst du wirklich machen.
Ja, ja. Also ja. einmal auch hier, weil auch da immer so viel, Falschinformationen, das ist ein großes Wort, falsche Annahmen kursieren. Reifen und Belüften sind 2 verschiedene Dinge. Es ist nicht so, dass ein 3 Tage belüfteter Wein schmeckt wie ein 5 Jahre gereifter Wein oder sowas. Yeah. Das ist nicht. Aber man kann, wenn man das eine Weile gemacht hat, aus dem Verhalten mit Luft durchaus auch ein paar Rückschlüsse darauf
wie das
ziehen,
altert. Ja.
Wie das altert.
Ja. Aber dafür muss man eine Menge getrunken haben in der Zwischenzeit.
Ja, aber ja. man sollte eben so früh wie möglich damit anfangen.
Eine Menge zu trinken?
Nee. Man sollte bei den ersten Weinen, die man in den Keller tut, schon immer mal was aufmachen und mit Luft über 3 oder 4 Tage probieren, damit man nicht so spät damit anfängt. Nicht, dass man sagt, na jetzt habe ich 400 Flaschen Wein im Keller, jetzt kann ich auch mal eine zu früh aufmachen. Ja, nee, sondern direkt von der ersten, die da reingeht, eine kaufen, die man dann auch.
Das finde ich super. Dann machst du diese Dreiernummer. Das hatten wir ja schon mal.
Genau. Ja. Und eine kurze Definition vorweg. Wir haben auch mal in der Folge über Reifenwein, Alter, ist das gut, die ist noch gar nicht so lange her, darüber gesprochen, was da so chemisch und so weiter passiert und haben auch darüber gesprochen, dass ich nicht so gerne Chemievorlesung halte, weil ich in Chemie immer eine Blinze war. Also kann da nicht so viel drüber sagen. Kurz zur Begrifflichkeit, wenn wir Weinnasen, selbst wenn wir eigentlich Juristen sind oder sowas, wir von Chemie nur wirklich gut keine Ahnung haben, von Reifen reden, dann meinen wir die geschmackliche Verbesserung. Wir meinen nicht die chemischen Prozesse, ja, die da stattfinden und so weiter. Für einen Chemiker reift der Wein so oder so, mit jeder Minute, die er da im Keller liegt und so. Für uns ist der Prozess abgeschlossen, wenn das geschmackliche Optimum erreicht ist.
Genau.
Danach beginnt der Zerfall. Für den Chemiker ist das alles Reifung. Also lasst es uns heute bitte auch nicht auf die wissenschaftliche Spitze treiben.
Nein, wir machen es mit der Trinker, mit der Trinkerlaune sozusagen. Ja,
was gut. wir nämlich sehen können bei den Elver GGs, die wir da getrunken haben, ist, diese Weine standen so dermaßen wie eine Eins über so viele Jahre, dass ich davon, über so viele Stunden, Tage mit Luft, dass ich davon ausgehe, die werden sich noch ewig auf dem Niveau oder einem ähnlichen Niveau halten. Da sie aber schon über den Punkt der geschmacklichen Verbesserung hinaus sind, glaube ich, macht das keinen Unterschied.
Also, ob du sie jetzt trinkst oder in 5 Jahren, meinst du?
Das, was jetzt kommt, würde man als Weintrinker nicht mehr als Reife bezeichnen. Ja, der Chemiker redet weiter von
genau,
Reife.
Ja, genau.
Geschenkt. Ja. Ich hatte das Vergnügen, in An- und Abführung, einer 2003er, 15 Jahre danach, Probe beizuwohnen. Mhm. Weiß nicht, ob du da auch dabei warst, von Stuart Piggott?
Ja.
Also Stuart hatte sich Weine beiseite gelegt, 2003er Riesling GGs und Verwandtes, also großes Riesling-Zeugs, das er trinken wollte, probieren wollte, 2013. 2013 war er dann aber irgendwie nicht in Berlin, sondern
genau,
in New York.
USA, genau.
Und dann kam
Stuart Piggott ist ganz kurz ein Weinkritiker.
Ja,
meinst du?
Weinkritiker. Sonst google den. Der ist viel berühmter als wir.
Ja.
Noch.
Nee, aber ganz kurz nur noch.
Und?
Hi, Stuart.
Und dann war er wieder in Berlin und dann hatte er seine Weine gefunden und hat gesagt, oh, das muss ich jetzt machen. Und dann hatte er Paul und Julia gefragt, ob sie Lust hätten, Gastgeber zu sein, weil er keine Bude hatte, die groß genug dafür wäre. Und dann haben gesagt, ja, machen wir. Und dann hat er gesagt, wir haben auch ein paar Plätze. Und dann hatte Paul oder Julia gefragt, hast du Lust, dazuzukommen? So bin ich dazugekommen. Bin jetzt kein dicker Buddy von Stuart Piggott, sondern das war einfach zugekommen. Dann haben wir die Sachen probiert und es war mühsam. Also es ist immer nett, mit Stuart Wein zu probieren und mit Paul und Julia sowieso.
So,
die
ja.
Truppe war total nett, aber
die Weine waren mühsam.
Die Weine waren schwierig. Aber ich konnte wenigstens tatsächlich für mich feststellen, die 2003er waren 2018 eigentlich in genau der gleichen Verfassung wie 2013, weil er 10 Jahre danach Proben irgendwo gemacht hatte. Mit anderen Worten, ich glaube auch da, diese Weine werden noch ewig. Also die werden halt nicht wirklich firren, aber sie haben halt diese fetten Karamellnoten, die 2011er auch hatten. Sie haben teilweise die Bitterstoffe, die 2011er auch hatten. Vielleicht wird 2103, da sind wir alle in der Kiste, aber vielleicht wird dann irgendwie mal eine 100 Jahre danach Probe machen und die Weine
strahlen wie Sau.
Nein, sie strahlen
Einer
wie
davon.
Sau, aber sie sind vielleicht dann schick, weil
alle anderen tot sind.
Nee, vielleicht sind sie eben nicht tot, aber die haben jetzt sowas wie 5,3, 5,5 Promille Säure. Ja. Nur wenn du einen dicken, fetten Rotwein aus Ribera del Duero trinkst, die haben ein bisschen weniger und wirken frisch. Also deswegen, vielleicht funktionieren die dann als Wein. Ob die dann so singen, wie jetzt sagen wir mal der 1917er Weil, den wir da jetzt irgendwie 2018 bei Weil getrunken haben, das wage ich zu bezweifeln.
Kann man nochmal nennen, genau.
Der hatte halt 3% weniger Alkohol, 5 Promille mehr Säure, mindestens, ne? Und noch ein bisschen Zucker. Das wird anders, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, nur ich kann sagen, in den nächsten 30 Jahren kommt da nichts mehr. Also das wird sich immer weiter reifend entwickeln, würde der Chemiker sagen. Der Weinträger wird sagen, ey Leute, das war vor 10 Jahren schon tot.
Hat sein Zenit erreicht, vor 10 Jahren und genau. Ausmaus.
Die sogar, die 2003er, wahrscheinlich schon 2007 ihren Zenit erreicht. Ja. Ne? Und dann kamen nur noch komische Sachen. Und die Frage, muss ich das belüften? Ja, wahrscheinlich kannst du sogar jetzt noch 2003er belüften, wenn du das gerne willst. Denn das tut Gerüst halt darunter, das ist hart wie Kruppstahl.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen schräg. Also optimaler Reifezeitpunkt und Belüftung und so hat erstmal keine Korrelation. Das ist, glaube ich, das, was man nochmal ganz deutlich sagen muss. Und die Tatsache, dass du einen Wein rausholst, ihn probierst und der steht nach 3 Tagen noch genauso da wie am ersten Tag, heißt nicht, dass du ihn zu früh geöffnet hast. Definitiv, ja. Das kannst du nur über den Geschmack beurteilen. Ich muss mal kurz den Kehle anfeuchten.
Und ist es nicht eh so, dass du quasi, wenn du den Wein aufmachst und der ist einfach wirklich gut, dann ist es auch nicht schlimm, wenn er alles. Also dann ist es ja auch wirklich, also wenn er uns schmeckt, dann ist es ja auch wirklich wurscht, ob er alles.
Ja, aber die Frage ist ja immer, die große Frage, deswegen kommen ja auch die Anfragen
zu packen,
mache ich ihn zu früh auf.
Ja, das stimmt.
Also da gibt es wenig Besseres, als den Winzer zu fragen.
Ja.
Auch diese Schwarmintelligenz ist nicht gut. Und darüber müssen wir jetzt mal reden.
Ja.
Dazu muss ich jetzt Levo nur Stu. Die meisten Menschen, die sich in sozialen Medien über Belüften informieren, unterliegen einem bösen Irrtum. Nehmen wir mal kurz für eine Sekunde an. Beim Belüften gibt es, das müssen wir nicht annehmen, das ist so, beim Belüften eines reifen, reifebedürftigen, reifefähigen, edlen Weines. Alles andere streichen wir mal. Gutsrieslinge kannst du, junge Gutsrieslinge, das kannst du alle 2 Tage belüften. Der ändert sich nicht viel, die halten das alle durch. Gibt es 4 Fälle. Fall 1 ist, der Wein braucht Luft, du machst ihn auf und gibst ihm die Luft. Alles super. Fall 2, der Wein braucht Luft, du machst ihn auf, gibst ihm keine Luft. Nicht so super. Fall 3, der Wein braucht keine Luft, also er verträgt sich schlicht nicht, du machst ihn auf und belüftest ihn auch nicht. Wieder alles super. Fall 4, der Wein braucht gar keine Luft, auf gar keinen Fall, du belüftest ihn aber, servierst ihn schon tot.
Ja.
Diese 4 Fälle gibt es, ist klar.
Ist uns auch schon mal passiert.
Nehmen wir jetzt mal für eine Sekunde an, diese Fälle seien gleich wahrscheinlich. Also nicht die Fälle seien gleich wahrscheinlich, sondern das Weinbedürfnis, braucht Luft oder braucht nicht Luft, wäre 50-50.
Ja,
nehmen wir das mal für eine Sekunde an. Ich komme nachher zum Punkt, ich brauche ein bisschen länger. Dann wirst du verstehen, warum ich jetzt mal 50-50 sagen will. Dann haben wir den ersten Fall, braucht keine Luft, kriegt keine Luft, wird auf Instagram gepostet, hey, hier super, gereift, bla bla bla, aufgemacht, frisch aus der Flasche, sensationelles Zeug. Passiert also in unserem Beispiel bei 100 Weinen 25 Mal, wird 25 Mal auf Insta gepostet.
Ja.
Fall 2, Wein braucht Luft und kriegt Luft. Also das sind die beiden Fälle, wo du alles richtig machst sozusagen. Ja. Auch genau das Gleiche, hey, gestern aufgemacht, ab in die Karaffe, bisschen gewartet, 4 Stunden, wow, yeah, Vollgas. Genialer Wein, 25 von 25 Postings, alles ist super.
Ja, klar.
Fall 3.
Ich glaube, ich weiß, wo es hinläuft.
Wein hätte lieber keine Luft gekriegt, du hast ihn tot belüftet.
Ja.
Servierst den Rohrkrepierer deinen Kumpels, alle sagen, boah.
Tote Ding.
Insta-Posts?
Null.
Sagen wir mal heute 5 ehrliche Leute, die wirklich Lust haben, das ist allerdings hochgegriffen.
So viele kennst du.
5 ehrliche Leute sagen, haben wir gestern aufgemacht, der Probeschluck war noch sehr super, aber die Luft hat ihm nicht gut getan, hätte ich mal besser direkt serviert. Ist jetzt echt eine vornehme Schätzung.
Ja, total.
Fall 4, Wein braucht Luft, du gibst ihm aber nicht. Servierst den Wein, total vernagelt, hätte mal besser irgendwie 4 Stunden in der Karaffe gesteckt. Jetzt haben die Menschen einen Zielkonflikt. Auf der einen Seite will ich ja nicht öffentlich posten, ich habe versagt. Also dazu muss man mal sagen, für mich ist das kein Versagen.
Nee,
für mich ist es so, und deswegen bin ich auch so ein schlechter Ratgeber. Wenn ich eine teure Flasche Wein in meinen Keller lege, dann sind da 3 Risiken drauf, die ich alle gleich einschätze. Risiko 1, ich hole ihn raus und er korkt.
Ja.
Scheiß Rinde.
Pressure.
Kann sowieso keiner.
Genau.
Risiko 2, ich hole ihn raus und es ist der völlig falsche Zeitpunkt. Kreide ich mir nicht an. Das ist halt einfach so.
Pech gehabt.
Risiko 3, es ist zwar der richtige Zeitpunkt, aber ich behandle ihn falsch. Luft oder nicht Luft, wie auch immer, ich mache es falsch. Das sind für mich drei gleichgelagerte Risiken. Mhm. Ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen oder halte mich für Versager. Es ist in der Realität so, die meisten Menschen nehmen Fall 2 und 3 sehr persönlich. Also, jetzt haben wir den Zielkonflikt. Einerseits, ich Blinze hätte den Wein mal besser belüften sollen, habe ich aber nicht. Andererseits trinkt man diese Weine ja ganz überproportional, um nicht zu sagen immer, mit Freunden.
Ja.
Den Freunden haben wir gesagt, Leute, wenn ihr am Freitag zu mir kommt, da hole ich einen Brunello aus dem Keller, da blase ich euch weg. Jetzt kommen alle Freunde und sagen, das war aber ein laues Lüftchen. War nix. Und jetzt kommt eben dieser Konflikt. Was mache ich jetzt? Jetzt sage ich, ja, wir haben ihn ja nicht ausgetrunken, weil war ja nur laues Lüftchen.
Klar.
Leute, ich habe den am nächsten Tag nochmal aufgemacht.
Boah, war das ein Knaller.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Ich mache mich jetzt zwar gerade ein bisschen über was lustig, aber wie oft habt ihr schon dieses Insta-Post gesehen? Ja, gestern war noch nicht so, aber jetzt nochmal nachprobiert. Ein Wahnsinnswein.
Aufgegangen wie Sau.
Ja, ja. Das in diesem Zielkonflikt, bin ich jetzt die Blinze, die einen Wein serviert hat, der nicht das gehalten hat, was ich den Leuten versprochen habe? Oder bin ich die Blinze, die ihn mal besser irgendwie belüftet hätte? Entscheiden sich 99% der Leute für?
Ja.
Ich bin die Blinze, die ihn mal besser belüftet hätte, posten den Wein trotzdem und sagen, ja, mit viel Luft. Super. Sagen wir mal kurz 100%. Ist natürlich grob unsachlich, aber wer hat behauptet, dass dieses Podcast so ist? Jetzt haben wir also 100 geöffnete Weine.
Ja.
Auf Insta gepostet sind 80.
Ob das wäre was sehr.
Die 50, wo alles richtig ist. Ja. Die 20, wo die Leute sagen, na also nicht 100%, Entschuldigung, also ich sage jetzt nicht 100% sagen, ich bin die Blinze, die mich belüftet, aber 20 von 25 werden so gepostet. Super Wein! Und 5 hätte ich mal besser nicht belüftet. Das heißt, in den Insta-Posts sind jetzt 5 von 75 tot belüftet. Das sind 7,5%.
Nicht viel.
Ja, statt ein Viertel.
Ja.
Statt 25.
Ja.
Gleichzeitig habe ich den Eindruck, ach, ein bisschen Luft schadet nie.
Mhm. Mhm.
Das Ganze wird noch erschwert, weil es ist ja gar nicht so, wie ich ihm sagte, 25. Die allermeisten Leute kennen ja diesen Rat, pass auf, du nimmst den Wein 4 Stunden, bevor du ihn servieren willst. Du machst ihn ganz normal auf, du schenkst dir ganz vorsichtig ein Glas ein, dass nicht so viel Luft und Glucker und so weiter passiert. Dann probierst du das, wenn es gut ist, machst du den Stopfen wieder drauf und stellst es zurück im Kühlschrank oder Keller. Sodass also die tatsächlich überbelüfteten Weine weniger sind, aber die Zahl der Weine, die keine Luft vertragen, werden dadurch nicht weniger.
Ja, das stimmt.
Werden nur die Opfer weniger.
Ja.
Das heißt, dieser in sozialen Medien gewonnene Eindruck, ach, mit Luft kannst du nicht viel kaputt machen. Also die 7%, das ist ja Wumpe. Der ist grundfalsch.
Ja, da liegen wir schon. Rechnerisch ein bisschen daneben.
Wir sind da schon bei der Levonustu.
Ja.
Deswegen, ich muss jetzt sagen, es kommt noch was Erschwerendes dazu. Darüber haben wir in der Altersfolge schon kurz gesprochen. Wir kennen ja so ein paar Leute, die trinken Weine erst, wenn sie eigentlich im Hause tot sind.
Ja.
Die belüften die dann übrigens gerne auch noch 4 bis 6 Wochen vorher und sind extrem meinungsstark, um nicht zu sagen laut.
Ja.
Das bringt noch mal mehr Ungleichgewicht in die Wahrnehmung.
Wenn man denen noch nicht widerspricht, genau.
Kann man alles belüften. Und das nächste ist, wenn man dann, so wie wir das jetzt hatten, einen Wein, den alle total super finden, vielleicht in der Probe auf dem letzten Platz hat, wie bei uns jetzt Kellers Hubacker, kannst du die Uhr danach stellen und einfach sagen, ja, den hättet ihr belüften müssen.
Ja, klar. Logisch.
All das zahlt auf dieses eine Thema ein. Wein totbelüften, das kann nicht passieren. Doch, Leute, das kann aber sowas von passieren. Und das passiert auch sehr regelmäßig. Also
uns auch.
Riesling totbelüften ist zum Beispiel auch nicht so schwer, wenn wir jetzt mal so unsere ganzen 10 Jahre danach proben. Und so. 2008 war zum Beispiel so ein Jahrgang. Die Hälfte der GGs war nach 10 Jahren in einem Zustand, wo du sagst, ey, bloß nicht belüften.
Bloß keine Luft. Bloß nur ganz schnell ins Glas und einen Probeschluck nehmen und gut ist.
Ja. Und 2011 das Gegenteil, das kannst du alles belüften, bis der Arzt kommt. 2012, meine Vermutung, kannst du auch ziemlich gut belüften. Auch eher warmer Jahrgang. 2013 bin ich mir nicht sicher, das wird sehr heterogen. 2014 wird wie 2008. Da kann ich nur sagen, wenn du eine 10 Jahre danach Probe machst, sei ganz vorsichtig mit der Luft. Dann kommt eine Weile, Jahrgänge 15, 16. Die werden das sicherlich ganz gut vertragen. 17 weiß ich nicht. Aber
wenn wir 19 mit der 10 Jahre danach Probe noch dabei sind, Haben wir alles richtig gemacht.
Was?
Also mit den 19er Weinen, mit der 10 Jahre danach Probe noch dabei.
Ich würde gerne noch ein paar mehr schaffen.
Ja, ja, ich auch. Aber das ist schon mal, also dann wäre schon mal auch schon mal schön. Rein rechnerisch sind wir dann 35, ja. 45, Entschuldigung, habe ich mal rechnet.
Ja, du 50, ich ja 50, bin ja 50. Ja,
stimmt.
Ja, also das ist das eine zum Thema Belüften. Ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig. Das andere ist, ich werde dann auch immer gefragt, ja, wie denn belüften und so weiter und so weiter. Und jetzt machen wir doch mal was. Karaffieren, dekantieren, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Bitte, bitte keine Belehrung, das eine ist karaffieren, das andere ist dekantieren. Nein, es ist einfach dekantieren oder karaffieren, sagt, was ihr wollt. Ich habe hier jetzt Karaffen stehen.
Eins, zwei, drei Stück.
Drei Karaffen habe ich hier stehen. Und wir machen jetzt ein Video. Und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr einfach auf den YouTube-Kanal von Blindflug gehen. Und dann guckt ihr jetzt mal, wo euer Timer in eurem Podcast-Player steht und ab in einer Minute wird es dann, oder ab, wenn wir sagen jetzt, dann könnt ihr sagen, dann zu dem Zeitpunkt müsst ihr dann quasi in dem Video,
das Video mit der
springen. Und da seht ihr dann, was wir hier machen. Denn eigentlich sind auf YouTube keine Videos, sondern die Podcast-Files sind einfach mit durchlaufenden Bildern, genau. Die Bilder, die Sascha immer schießt. Und ich habe hier drei Karaffen und mein Lieblingszubehör, einen speziellen Dekantiertrichter.
Den wollte ich mir immer schon mal kaufen. Habe ich immer
noch. Erstaunlich, dass du den nicht hast.
Ja,
wir führen euch das jetzt alles mal vor, worum es mir geht. Die erste Karaffe, die ich habe, ist eine vollkommen unpraktische, absolut total unpraktische Karaffe, weil der Hals ist schräg angeschnitten. So, ab jetzt läuft also Video. Die erste ist, wie gesagt, eigentlich völlig unpraktisch, weil es ist ein schräg angeschnittener Flaschenhals.
Das und sie haben ganz viele, die den nicht mögen übrigens. Also wir beide finden die ganz schön gut. Also ich finde die optisch und sowas ganz schön, und ganz viele finden die
hässlich. Ja. Dieser schräge Flaschenhals ist tatsächlich total überflüssig, es sei denn, man will Schaumweine dekantieren. Dafür ist das wirklich fantastisch. Ich mache das hier einmal vor. Ich habe hier jetzt allerdings Wasser drin, weil wir trinken heute noch alles Mögliche, aber keinen Schaumwein. Das Interessante ist nämlich, wenn man eine schräg angeschnittene Karaffe hat, also Flaschenhals schräg angeschnitten, dann kann man den Flaschenhals da drauflegen. Und kann, insbesondere wenn man Dropstop nimmt, kann extrem leicht das Ganze da reinlaufen.
Vorsichtig, lassen. Ja, das ist super.
Und vorsichtig, ja. Denn beim Dekantieren von Schaumwein willst du alles.
Bloß
nur
nicht.
Nichts, irgendwie was nach Huppel oder sonst was aussieht. Und du kannst die Sachen extrem einfach schonend da reintun. Dazu muss man eine Sache sagen, wenn man das macht, das Allerwichtigste ist, eine Karaffe, in die man Schaumwein dekantieren will, muss man unbedingt vollständig avinieren. Ich war neulich bei, da darf kein Kornstaub drin sein. Ich war neulich bei jemandem eingeladen, der hat mir Röderer Kristall Rosé serviert. Und das war total spektakulär, weil es waren mehr Leute als sonst da. Also griff er etwas weiter nach hinten in den Schrank, holte das Gabriel-Glas raus, stellte es mir, schenkte mir den Wein ein.
Ich weiß nicht,
es machte BOOM! Explosionsartig war sämtliche Kohlensäure aus dem Wein. Röderer Kristall Rosé. Wie findest du ihn denn? Ja, schöner Stillwein. Da war nichts mehr, weil das Ding war total eingestaubt.
Ja, wir hatten ja noch einen Schluck mehr für dich.
Das war der Vorteil. Ich hatte die größte Portion von allen, weil ich kriegte ihn dann hinterher, nachdem ich das... Ich habe den Stillwein getrunken, es war auch ein schöner Rosé. Und ich hatte zwischendurch mal bei meiner Frau genascht, die ganz wenig nur getrunken hatte. Und mir
das aber daran denkst du tatsächlich nicht immer.
Aber Sascha, der dann nicht ganz unbeteiligt war an dieser Geschichte... hat mir dann noch ein zweites Glas von dem Wein gegönnt. Also die Karaffe muss unbedingt vollständig aviniert sein, sonst wird das ein Drama. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie Schaumweine dekantieren? Ja, wenn der Grundwein im Barrique ausgebaut war und der Wein hat nicht noch 3 Jahre bei euch im Keller gelegen, dann macht das durchaus Spaß, das zu tun. Und die andere Geschichte ist, es gibt einige Weingüter, die einfach Weine machen, die sich immer... Also Duval-Leroy zum Beispiel. Wenn man die Einzellagen von Duval-Leroy trinkt, die kannst du bis auf den Petit Meillet, kannst du die alle dekantieren. So, zweite Karaffe.
Ja.
Eine ganz klassische Karaffe. Mit so einem tulpenförmigen Hals. Jetzt. Was denn? Alles hier.
Ach, hast du alles da schon. Ich habe gerade...
Sascha wollte mir gerade zeigen, einen Korkenzieher holen. Entschuldigt, dass ihr jetzt mit anhören müsst, wo ich hier die Kapsel schneide und so weiter. Für diejenigen, die das Video sehen, ist das natürlich leichter.
Also Kapsel schneiden kann man mit dem Messer machen oder so elegant wie wir mit so einem schicken Kapselschneider.
Genau. Den hat Sascha auch, den habe ich immer geschenkt.
Ja, definitiv. Als
ich gesehen habe, wie er das mit so einem Messer gemacht hat. Und wir das dekantieren jetzt mal schnell. Also diese Karaffe mit einem tulpenförmigen oder so blütenkelchförmigen Hals. Dazu muss man sagen, es gibt welche, die sind wahnsinnig breit. Das ist Quatsch, weil wenn man da nämlich rein sturzdekantiert, dann spritzt die Hälfte raus. Möglichst sollte das so eng sein, dass man die Flasche tatsächlich reinstecken kann. Und es dann reinläuft. Oder wenn man Rotweine dekantieren will, sturzdekantieren, alte Rotweine, das geht halt nicht, weil da ist dann ein Depot drin, das ist so fein, haben dann alle Sand im Mund, weil das dauert Jahre.
Und zwar reichlich.
Wenn du Riesling sturzdekantierst, da ist ja nur Weinstein und Co., der ist binnen einer Minute auf den Boden gesunken, das ist völlig in Ordnung. Deswegen habe ich diesen Dekantiertrichter, ich sage immer, das ist von WMF, mit einem Siebeinsatz. Das ist das Besondere an der Sache. Ich kann jetzt hier relativ mit Spackes einschenken.
Und relativ feinporig natürlich.
Sehr tatsächlich, feinporig. Aber das Wichtigste ist, die Öffnungen dieses Trichters gehen zur Seite. Und das drückt dann den Wein gegen die Innenseite der Karaffenwände und dann läuft er runter. Und
wir machen schieb mal ein Stück näher ran. Dann sehen die Leute so ein bisschen. Ja, so.
Wir machen das jetzt tatsächlich. Wir haben hier jetzt Modus Primo, den neuen Super Toscana von Rufino. Den müssen wir sowieso noch verkosten.
Ja, das machen wir
dann. Deswegen dachte ich, machen wir das jetzt mal kurz hier. Und wenn man den dann so reingießt,
zack, ihr seht's.
Dann ist das eben wie Sturzdekantieren, weil es an den Außenseiten
komplett langläuft.
Mehr Luft geht nicht.
Das, was du sonst auch immer versuchst bei einer Karaffe, dass du so einschenkst, dass die Innenseiten tatsächlich wirklich von dem Wein, also dass der Wein an den Innenseiten überall langläuft. Das ist natürlich wirklich wunderbar.
Und dafür muss man eine Karaffe haben, in die dieser Trichter reinpasst. Dieser Trichter hat einen relativ breiten Kolben, sonst würde das nicht funktionieren. Der passt zum Beispiel nicht in eine Flasche. Fürs Doppeldekantieren ist er also nicht geeignet, weil man den Wein damit nicht zurückschießen
könnte.
Zurückgießen
könnte.
So, das ist die zweite Karaffe. Letzter Punkt, was ich auch habe und was eigentlich viel wichtiger ist, ist, jetzt müssen wir noch Wein holen. Oder ist Super Julia hier? Nee, die geöffnete.
Nee, die geöffnete. Ich hole die Super Julia. Du erzählst.
Genau. Die letzte Karaffe, die ich habe, ist echt eine ordinäre Wasserkaraffe. Diese ordinäre, allerdings glaube ich buntgeblasen, also sehr leichte Wasserkaraffe, hat einen riesigen Vorteil. Das sollte man nicht unterschätzen. Aus den schweren Karaffen, die ich euch eben gezeigt habe oder über die ich eben geredet habe, man kann das ja auch ohne Video hier ertragen, kann man so wahnsinnig schwer bei einer Probe 4 oder 5 cl einschenken. Weil mit dem schweren Flaschenboden, man schwenkt das dann und macht schwupps, oh, ist das Glas voll. Das passiert so dermaßen oft. Und deswegen ist so eine Wasserkaraffe, für das, was wir hier vor haben, jetzt nehmen wir hier Super Julia, müssen wir da auch noch verkosten, kann man eben einfach wirklich sagen, komm, rein damit, wirklich kopfüber.
Ja.
Und wenn man dann
so
später...
So mache ich das auch.
Ja, und wenn man dann später nämlich einschenkt... Die ist ultra leicht, die ist super einfach zu handeln, weil man damit ja normalerweise Wasser einschenkt. Ja. Dann kann sich jeder damit auch im trunkenen Zustand, und ich gestehe hiermit, auf meinen Proben sind Menschen manchmal trunken.
Ich
also nicht. Sascha nie.
Nie, auf alle gar anderen. Keinen Fall.
Kann man sich auch im angetrunkenen Zustand sehr easy 5 cl einschenken. Davon habe ich leider nicht so viele. Ich habe noch eine Blumenvase, die aussieht wie eine
Wasserkaraffe. Das merkt keiner. Die holt man dann später raus, wenn alle quasi außer ich angetrunken sind. Genau. Merkt keine Sau.
Jetzt können wir das Video wieder ausmachen. Ab jetzt könnt ihr wieder weiterhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war also das Thema Karaffieren. Welche Karaffe habe ich? Ich habe, wie gesagt, also dann drei, beziehungsweise ich habe ein paar mehr, aber das ist irgendwie historisch gewachsen.
Gewachsen, ja.
Ich würde normalerweise sagen, ich bräuchte 5, nämlich 3 Wasserkaraffen.
Ja.
Und die beiden eben geschilderten.
Die sind aber wirklich schön. Also ich finde diese Wache, die ist auch wirklich... Also
und das Wichtigste ist echt dieser Trichter. Weil du damit eben auch einen älteren Barolo oder sowas
vielleicht machen stürzen wir kannst. Infiliate links unter die Sendung.
Spiegelau, genau. Es ist, war so eine, da gehörten dann, glaube ich, auch noch Wassergläser zu. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ich habe noch eine Sache zu ergänzen, aber dazu müssen wir nochmal über diesen Wein reden. Bist du leer oder bist du...
Ich habe noch einen kleinen Schluck dran. Ich komme ganz schwer frei, ich war beim ersten sofort ziemlich Riesling gefangen.
Mhm.
War dann hinten raus mit diesem schön zyklischen Bitter, hat es mich ein bisschen, was hat mich so ein bisschen an die reiften Riesling, in der Nase, so, und auch beim ersten Schmecken, und dann dieses, aber dieser zugige, schöne Bitter hinten raus, hat mich ein bisschen weggezogen. Das ist. Hallo. Sehr gut trinkbar, sehr, sehr gut sogar. Also es zieht so richtig schön nach hinten durch und will immer noch einen Schluck mehr und sowas. Und
zwar auf der Gerbstoffschiene.
Ja, genau, auf der Gerbstoffschiene, genau.
Ja. Auf einer wirklich hervorragenden Gerbstoffschiene.
Das macht wirklich dolle viel Spaß. Und was ist es?
Es ist der eine Wein, wo ich sage, den hätte ich belüften müssen.
Hei,
Wir haben den neulich in der 2011er Probe gehabt und es war meine eigene Doofheit. habe ich gesagt, ich bin nie doof.
Wir sind nicht, das war nur Pech.
Nein, da habe ich mich wirklich geärgert. Da habe ich echt den verlängerten Rücken zum Biss freigegeben, weil...
Ach, das war der, so furchtbar schlecht war.
Ja, weil er voll abgeschissen hat auf gut Deutsch. Ja. Und das war wirklich, das war völlig vermeidbar. Ich hole ihn mal.
Ja. Hätten wir damals die Burgunder von dem auch dekantieren müssen? Belüften müssen, Entschuldigung.
Nee, das ist...
Die waren einfach schlecht.
Kaviar de Pinot, hey, es gibt Leute, die begehen dafür einen Mord.
Ja, das, wir ist nicht mehr.
Also, Balthasar Ress, ja. Rottland 2011, als GG durchgefallen durch die Anerkennungsprüfung. Deswegen nicht als GG gefüllt, sondern tatsächlich nur einfach als Rüdesheimberg-Rottland.
Auch hart.
Weil er noch sehr viel Gerbstoff hatte damals. Ja. Weil er wirklich, das ist halt fast orange. Also ja. Lange Meisterstandzeit und ein extrem sauerstoffhaltiger Ausbau, biologischer Säureabbau. Mhm. Das Ding hatte noch 5, ein bisschen was Säure und so. Das war...
Und ich erinnere mich an die Probe, da war es wirklich schwer. Da war das wirklich nicht...
Und ich habe mich geärgert, weil letzten Endes ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Je oxidativer der Ausbau, ja. Je mehr Luft im Spiel ist beim Ausbau, desto mehr kannst du darauf wetten, dass du es belüften musst. Das ist die einzige Sache, wo ich sage, wenn ihr jetzt Weißweine habt, die sehr... sehr mit viel Luftkontakt oxidativ. Also nicht eben reduktiv, sondern oxidativ, auch wenn sie dann reduktiv riechen. Das ist immer, ich finde das...
Jetzt kriegst du gleich die nächsten
100 Mails. Ja, genau, deswegen, da finde ich...
Deswegen
finde ich das immer so schwierig. Also dieser Wein ist großes Holzfass. Bei der gesamten Maischebereitung wurde nicht mit Schutzgas gearbeitet oder sowas, sondern da durfte Luft ran.
Ja, durfte und sollte.
Ja. Genau, und wenn du zum Beispiel Weine nimmst von Emich Batterieberg, da ist es so, dass der Gernot Kollmann mir erzählt hat, wenn die ihre Weine, ihre Moste in die Tanks pumpen zum Gären von der Presse, dann ziehen die den Schlauch raus aus dem Tank hoch in 2 bis 3 Meter Höhe.
Und lassen es so richtig vorschlimmen. Und
lassen es so richtig einmal durch die Halle laufen, sozusagen. Hm. Schön viel Luft saugen, wenn das da reingeht. Also das Gegenteil von... Ne, reduktiv, ja. Schutzgas, Schal und so weiter, sondern richtig, möglichst richtig viel Luft an den Most. Und das ist da genau das Gleiche. Auch die Weine von Emich Batterieberg kannst du eigentlich blind belüften. Alles, was so mega viel Luft hat. Ich habe neulich ein Natural gehabt aus Spanien, der war ungeschwefelt, ich glaube in Tonamphoren, also da noch mehr Luft geht gar nicht und so weiter. Und ich habe den aufgemacht, der hat mir nicht gut gefallen. Und dann habe ich den in die Kühlschrank gestellt und nach 5 Tagen hat das Ding gesungen, der war allerdings jung. Das war unglaublich. Und hier war das so, ich habe den Wein das erste Mal getrunken und habe ihn über 5 Tage probiert. Ich habe eine Geschichte darüber geschrieben im Blog, ich kann den Link mal drunter legen. Das war ein hochspektakulärer Wein. Dirk Würz hat damals wirklich als einer der Ersten sich mit dem Thema so auseinandergesetzt. Das ist ganz oft schiefgegangen. Viele der Weine fand ich nicht so gut. Dieser Wein war wirklich... ein grandioser Flegel sozusagen, mit dem Gerbstoff und so daher jetzt auch so toll ist. Und der ist auch zu Recht durch die Anerkennungsprüfung gefallen, weil es war kein GG, aber es war ein begnadeter Riesling und der Wein ist gefeiert worden ohne Ende. Gab es den Wein in der Cordoba auch und so und überall wurde der Wein gefeiert und nach 3 Jahren war das auf einmal vorbei. Nach 3 Jahren alle gesagt, nee, der Wein ist hinüber. Und ich hatte noch 3 Flaschen. Eine habe ich jetzt zur Probe, das ist jetzt eine, jetzt habe ich noch eine. Und ich hatte mir das so gedacht, so, vielleicht ist es auch mal so, der Wein war mit diesem bissigen Gerbstoff am Anfang halt sowas von fresh, obwohl er nur 5, ein bisschen was Säure hat. Und jetzt braucht er Luft, dann kommt der Gerbstoff wieder. Und das ist genau das, was passiert ist. Wenn er diesen Gerbstoff gezeigt hätte auf der 10 Years After Probe, wäre er in den Top 3 gewesen.
Ja, auf jeden Fall weiter oben deutlich. Ja,
und, auch. Ja. Und weil diese Frische so unglaublich ist, und so war er einfach lätschert. Mhm. Er war einfach lätschert.
Ich habe ihn furchtbar bewertet. Also
ja,
war,
der was, Drittletzter oder so.
Ja, ja.
Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt noch einmal irgendwie auch mal Farbe bekennen. Das war tatsächlich mein Fehler.
Also aber auch da Schuld. Ist es nicht so leicht. Ja, also,
hätte ich wissen müssen.
Da, hättest du, genau, aber, den Wein wirklich hättest du halt wissen müssen. Aber wenn das jetzt einer von unseren Hörern, den wir gerade erklärt haben, wann sie denn wann und nicht irgendwie, also sie sind jetzt wieder raus.
Nein, deswegen sollst du ihn ja jung trinken. Über 3 Tage.
Das ist gut. Siehst du, das ist immer was.
Ja. Das hätte ich mir... Es steht ja, glaube ich, sogar in dem Artikel drin, so ungefähr. Da war völlig klar, dass du diesen Wein immer anders behandeln musst als die GGs aus dem gleichen Jahr. Ja, okay. Und das lernst du dann, wenn du irgendwie merkst, so, wie das auch so changiert in 5 Tagen. Ja. Dies passiert, jenes passiert. Und dann wird er kantig, dann entwickelt er auf einmal Zug, dann wird der Gerbstoff irgendwann seidig. Und dann erlebst du es nicht weiter, weil dann fängst du an zu saufen. Ja, also wenn der Gerbstoff irgendwann seidig, dann in großen Schritten weg damit. So, das war die Geschichte.
Danke. Ich freue mich heute auf einen Schaumwein aus dem Jahr 2008 und zwar von der lieben Theresa Breuer und zwar die Brut 2008 mit diesem wunderschönen Porzellanetikett. Ich bin ganz gespannt. Bitteschön.
Dankeschön. Ich habe
genascht.
Heimlich genascht. Ach, ein bisschen von dem Modus Primo genascht.
Das ist nicht in Ordnung. Das darfst du doch nicht vornaschen.
Den wir gleich probieren, verkosten. Du, ich kann dir jetzt sagen, der braucht Luft. Wie gut, dass der in der Karaffe ist. Machen wir mal jetzt hier so weiter.
Cheers. Cheers. Ich habe wieder zwei Sachen. Einmal noch müssen wir noch mal zurück zum letzten Thema. Spende. Spende, Spende, Spende.
Ja.
Spende, Spende, Spende. Zwei Sachen. Also, wir freuen uns sehr. Ihr könnt natürlich auch gerne so an die Arche spenden. Ganz in Ordnung. Könnt ihr machen, wie ihr wollt.
Es gibt also Arche e.V. oder wie heißt der Laden?
Nee, wenn man es dann...
Ist ja despektierlich.
Kinderprojekt-arche.de.
Okay.
Ja? Und da gibt es eine Spendenseite und da würde ich mich total freuen, wenn ihr so spenden wollt, also ohne für Weine zu steigern, was total in Ordnung ist, würde ich mich trotzdem weinen, da kannst du dann die Spende kannst abgeben und da kann man ein Stichwort eingeben, Stichwort Blindflug.
Ja, das ist schön.
Freue ich mich total. Und
ihr kriegt eure Spendenquittung.
Ihr kriegt eure Spendenquittung.
Wir kriegen eine Gesamtsumme.
Wir kriegen eine Gesamtsumme. Das ist auch schön, mit der werden wir dann auch hausieren gehen.
Ja.
Klar. Wenn ihr aber ersteigern wollt... Dann nochmal ganz klar gesagt, ich muss mich einmal revidieren, einmal hier großes ja. Pupup. Es ist kein Assmann-Zisser-Hollenberg, wie ich gesagt habe, sondern Rüdersheimer Drachenstein, 3 Liter.
Ah.
Ja, aber das ist die teure Variante, das bleibt dabei, ja, das ist die teuerste Variante, die sie in dem Jahr gemacht haben. Aber ich merke schon an euch allen, dass diese 3 Liter Flaschen sind sozusagen eine sehr große Größe, auf die nicht alle anspringen. Also auf den Keller sind, das läuft, ja.
Ja.
Die großen Größen, die lasse ich drin, die bleibt auch drin. Ja? Wenn da steigert, wird es super. Ich packe noch mal was nach, weil, okay. Weil ich gerne möchte, dass das funktioniert. Ich packe noch mal eine Flasche, die werden alle einzeln ersteigert, ihr Lieben. Hier gibt es nicht doppelt. Ja? Ja, jeder darf nur einmal.
Ja.
Eine Flasche Dom Perignon 2008
ja.
Und ein Sassicaria 2016.
Ja, gut.
So, die gibt es noch mal, weil Einzelflaschen laufen, glaube ich, besser.
Ja.
was ich ja auch verstehe. Ja. Diese Flaschen könnt ihr ersteigern bei uns, gerne per Mail, gerne auch per Insta. Das kommt irgendwie alles an. Ja? Felix und ich tauschen uns auch aus. Falls es mit dem Mailschreiben für euch zu schwierig ist, schreibt uns auf Insta, auf Facebook nicht. Da sind wir zu selten. Insta, Mail, wie ihr mögt,
das
auch in den Kommentaren.
Für den Keller ist gerade 1.000 Euro.
Genau.
1.000 Euro Höchstgebot.
Genau. Wir haben auch schon sehr nette Spenden. Summen von 2-3 Leuten, die gerne so spenden wollen. Da freuen wir uns auch sehr. Auch das ist schon gar nicht so wenig, ehrlicherweise. Und die anderen Sachen, wie gesagt, versucht euch da zu melden.
Gut, wir müssen, genau, wir müssen jetzt konkret werden. Also, das Höchstgebot für den Keller, was war das? Das war Abtserde, 18.
Genau.
Was war das? Abtserde, 18 Keller. Höchstgebot liegt jetzt bei 1.000 Euro.
Genau.
Wer den also ersteigern will. Und vom Modus operandi... Ihr spendet das Geld selber an die Arche und weist den Betrag nach. Und dann, also ihr müsst das Geld nicht Sascha geben und er spendet das.
Aber das machen wir dann, also wie gesagt, spendet, wenn ihr wollt, gerne so. Wenn ihr aber den ersteigern wollt und dann nachher der am höchsten liegt, den werden wir dann anschreiben, der spendet direkt an die Arche, kriegt dann auch seine Spendenquittung, wenn er die gerne möchte.
Wir schenken ihm dann einen Wein als Dankeschön.
Als Dankeschön, genau. Diesen ersteigerten, also diesen sozusagen ersteigerten Wein.
Das ist sozusagen
ein, genau, ist ein Danke.
Das
ist ein Dankeschön von uns sozusagen für diese
Unterstützung
Spende.
Genau. Einer großartigen Idee.
Genau. So.
Sassicaria 16.
Dom Perignon 2008. Keller Absterde.
Genau.
18 und den großen lasse ich trotzdem drin.
Drachenstein.
In den Rüdersheimer Drachenstein 3 Liter 2009 von Schatzowasch.
Wenn das nicht funktioniert. Mit dem Dings, dann machen wir nächstes Jahr ein Magnum-Event.
Genau.
Und dann nehmen wir Eintritt für den guten Zweck.
So sieht's aus. Achso, und wir hatten ja noch gesagt,
wir moderieren. Wer den Drachenstein ersteigert, kriegt uns als Moderator oben drauf.
Genau. So sieht's aus. So, Punkt 1. Erledigt, abgehakt, los geht's. Punkt 2. Ich habe, das fand ich ganz spannend, ich habe die Tage was hier lesen und fand es ganz spannend. Es geht um Weine, die wir nicht laufend trinken, aber es gibt so ein paar Deutsche, die gehen in die ähnliche Richtung. Es geht in dem Fall um Romane Conti, das sind die, wo du 20 hast und ich 20 habe, jeweils quasi, also wo der Keller quasi voll liegt und auch nur von den Weißen und ganz Großen. Ja. Aber es ging darum, dass, fand ich ganz lustig, ich fand den Artikel auch ganz lustig, dass sich ganz viele Kunden beschweren, weil die Restriktionen quasi und die, wie nennen sie das? Sie nennen das, wie man sich verhält mit den Weinen, damit man, also man darf sie dann nicht weiterverkaufen und sowas. Das finde ich alles in Ordnung, ja. Da hatte ich ja schon meine eigene Erfahrung mit.
Ja.
Beim Weingut Keller. und wie sie damit umgehen müssen. Und dass sie jetzt aber anfangen, also der Hauptimporteur in Deutschland, vielleicht kriegt er das von Romani Conti so gesagt.
Will, dass die mit dem Hammer zerschlagen werden.
Das nur nicht, wir sind nicht nur, das finde ich alles ja noch irgendwie okay. Also wenn du die getrunken hast, sollst du die zerschlagen, hat sie erledigt. Du musst halt quer übers Etikett schreiben, den Korken auch beschriften und anflammen. Und davon dann ein Bild schicken. Das finde ich in Ordnung, damit sozusagen die Etiketten nicht nochmal in Umlauf kommen und so. Ja, okay. Das finde ich noch irgendwie annehmbar, damit sie sozusagen den grauen Markt und Schwarzmarkt unterbinden. Was sie jetzt aber in der Zwischenzeit machen, und das ist nur zur Diskussion gestellt, sie sagen, also erstmal ist es so, dass du als Käufer von Romani Conti, auch als Restaurant oder Selbstkäufer, musst du nachweisen, was du im Jahr ertrunken hast und musst auch Bilder schicken von den Sachen, die du noch im Keller hast.
Ja, du nicht weiterverkaufst.
Und sie gehen sehr darauf auf, dass du die Weine frisch und jung trinkst. Also nicht mehr lange lagerst.
Ah ja.
Ja, sondern du sollst die schnell und zügig trinken.
Wo war der Artikel?
Fein, zweimal, einmal etwas früher und jetzt nochmal. Und da gibt es auch noch so ein paar Online-Sachen. Mhm. Ja. Du sollst sie frisch und jung trinken.
Ja.
Und weil die ja auch schon, natürlich, da haben sie recht, die sind jetzt, die Jahrgänge werden besser. Ja, also die sind, früher gab es alle 10 Jahre mal einen richtig guten Jahrgang. Jetzt gibt es am laufenden Band einen guten Jahrgang. Aber dafür, was die Roman, also was die Domain so bekannt gemacht hat, sind ja die lang lagernden Weine.
Ja. Ja.
Und jetzt werden die Leute quasi in der Zwischenzeit so ein bisschen, und das gibt es ja auch in Abwandlung so ein bisschen in Deutschland, also auf jeden Fall nicht mit dem früh trinken, aber dass es so langsam in diese Richtung geht, wenn die Leute so ein bisschen dazu gebracht, quasi schnell teures Geld auszugeben und dann die Ketten zu drängen und die Sachen nicht einzulagern und lange zu warten und so, ja. Und dann das zügig auszutrinken, weil du auch nachweisen musst. Du kriegst auch übrigens nur wieder, also wenn du was gekauft hast, du kriegst auch nur wieder Neues, wenn du die Sachen auch getrunken hast. Das bringt sozusagen nochmal also diesen Punkt da rein. Also wenn du eine Flasche Coton 2015 mal zugeteilt bekommen hast, dann würden dich, und du hättest gerne wieder was, dann kriegst du aber erst wieder was, wenn du dann auch wirklich was getrunken hast.
Oh ja.
Ja, also dann.
Wie viele Jahrgänge gönnen sie dir? Du musst ja nicht immer den ganz jungen Jahrgang
trinken. Also gönnen dir, so richtig gönnen sie nicht. Also sagen so 3, 4, 5 Jahre.
Okay, dann sollst du
mal. Dann solltest du schon kosten. Also diese 10 Jahre kann es mal liegen und dann wird es schön und sowas, das finden sie gerade nicht mehr so richtig cool. Mhm. Und ich finde das, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich finde das, also ich verstehe sozusagen die Idee, dass du den grauen Schwarzmarkt so ein bisschen runterdrücken willst. Wir hatten das ja schon mal, die Preise im Zweitmarkt sind ja exorbitant, ja? Gerade für diese Sachen.
Ich glaube, das, ja, ich habe, erzähl erst mal zu Ende, da erzähle ich zwei, drei Sachen dazu.
Die sind ja exorbitant und natürlich ist das, die Domain hat natürlich auch was davon, dass diese Preise so hoch sind. Also auch das hält den Namen der Domain natürlich deutlich hoch, ja. Mhm. Also das ist jetzt das Gleiche wie hier bei deutschen Weingütern. Zum Teil, teurer Wein macht halt einfach auch Ruf. Das ist halt so. Mhm. Ja, das schadet denen auch nicht, hat keinen von dem geschadet. Man weiß gar nicht, ob es nicht manchmal auch schlau ist, wenn sie dann selber auf dem Zweitmarkt was verkaufen. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, sondern nur gedacht.
Klar. Kann das passieren.
Genau. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen ein Eingriff in die Weintrinker ist, sozusagen.
Also es gibt immer wieder, fühlen. Ich habe nur eine Sache gelesen auf diesem Blog Trois Etoiles von diesem Restaurantkritiker, der irgendwie Romane Conti getrunken hat und dann durfte er die Flasche nicht mitnehmen, die leere, sondern die musste dann irgendwie kaputt gemacht werden.
Ja.
Und der hat da auch ganz viel drüber geschrieben. Da wird immer so, ja, und wie ist das denn mit der juristischen Seite? Als guter alter Hobbyjurist sage ich dir, also privatwirtschaftlich kann man eine ganze Menge vereinbaren miteinander. Klar, dass das Restaurant ihm das eventuell nicht verbieten kann, dass das Restaurant sich eventuell falsch angestellt hat, indem sie ihm das nicht direkt beim Kauf gesagt haben, okay, aber dass du als Importeur bestimmte Bedingungen. Ja, natürlich geht das Eigentum vollständig über und du kannst eigentlich dann damit machen, was du willst. Du kannst
nicht Neues mehr.
Dann kriegst du halt nichts Neues mehr. Ja. Das ist ja genau das Ding. Die Drohung ist ja nie, wir verklagen sie wegen irgendwas. Die Drohung ist ja nur, sie kriegen aber nichts Neues mehr.
Genau.
Also das Wohlverhalten wird da erzwungen und da es keine Kartellbildung ist, dass sich da nicht mehrere miteinander absprechen und da Romani Conti jetzt nicht von der EU-Kommission beobachtet wird, ob sie eine wettbewerbsbestimmende, das kannst du alles knicken. Also lassen wir mal diese ganze Juristengeschichte draußen. Das wird im Zweifelsfall ist das Horneberger Schießen und die meisten Richter lachen dich auch aus.
Genau, das glaube ich auch. Ja.
Das sind zwei verschiedene Aspekte. Über den einen Aspekt kann ich tatsächlich gerade nicht so viel reden. Das klingt jetzt total wichtig, Tourist. Ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon erzählt, dass ich jetzt für Meiningers Weinwirtschaft schreibe?
Ja.
Also, es gibt da so ein Thema, über das ich im Januar schreiben werde, was damit reinspielt. Das kann ich dir nachher das Mikro aus das erzählen.
Okay.
Das tut mir leid, das ist jetzt
ist okay.
Maximale Wichtigtour. Entschuldigung.
Auch darauf trinken wir einen Schluck. Ja.
Also, es gibt nämlich Weingüter, die ganz andere Wege gehen.
Machen wir nicht. Bleiben wir geheim.
Und das wird Romani Conti und Co. unter enormen Druck setzen. Und die zweite Geschichte ist eine Meldung, die jetzt vorgestern oder so über den Ticker ging, dass es schon seit einiger Zeit eigentlich einen Hersteller von Verschlüssen gibt,
ja.
Schraub, Kork und so weiter, der NFC-Chips in den Korken einbaut.
Ah.
Die werden zwischen die Kapsel und den Korken gelötet und die können dir nicht nur sagen, dass sie echt sind, die können dir auch sagen, dass sie nie geöffnet wurden.
Ach, ist ja geil.
Weil wenn ein Kontakt löst, zack, schaltet der um und dann ist er geöffnet. Komplett fälschungssicher.
Krass.
Also,
geile Nummer. Eigentlich das ist spannend.
Ja. Aber der kann dir vor allem auch noch ein Kochrezept geben, was du zu dem Wein essen sollst. Also, das fand ich so eine absurde
ja
Idee.
Ja?
Du kommst mit deinem iPhone, gehst irgendwie an dein Domain rum und die kommt und sagt, Currywurst.
Entschuldigung, war zu laut. Ja, Currywurst ist super.
Mikro gerade geplatzt, wir müssen eine kurze Pause machen. Nee, also das fand ich halt, aber das ist natürlich absolut sinnvoll.
Ja,
aber du kannst auch irgendwie den Leiter dazwischen legen, ob du das mit der Kapsel verbindest. Da gibt es verschiedene Technologien. Du kannst ihn sogar einbetten im Prinzip in den Korken. Aber diese NFC-Chips sind in der Lage zu sagen, ich bin nie geöffnet worden. Mehr brauchst du
ja
nicht.
Ja, das stimmt.
Kann dir auch noch eine Seriennummer übermitteln und alles. Und das kannst du dann kannst du auf dem iPhone direkt ein Token irgendwie an die Webseite von Romani Conti übergeben und die sagen, wenn jetzt gerade nicht Sascha Radke vor ihnen steht, dann ist der Wein geklaut.
Ja, das ist geil. Das
und die Technik kostet, was kostet ein NFC-Chip?
Ja, ein Witz. Ja.
Das ist ein Witz.
Also vor allen Dingen bei den Preisen.
Genau, bei 33.000 Euro für die aktuelle Flasche DRC. Selbst wenn das ein 100er kosten würde, es kostet aber nur 2 oder 3 Euro. Gut, dann musst du noch jede Flasche händisch. Das kannst du natürlich. Also Motor Rothschild hätte ein Problem. Das ist bei 140.000 bis 220.000.
Ja, aber um die Flasche geht es ja quasi. Es geht ja um diese wenigen tausend Flaschen von irgendwas.
Genau,
ja,
darum geht es.
Ja, genau.
Also die werden unter Druck geraten, wenn das sich durchsetzt. Und da sind ganz große Namen im Spiel, die da jetzt mitmachen und Lösungen suchen. Und dann wird DRC ein Problem kriegen. Weil dann wird es heißen, Leute, macht doch die Lösung. Allerdings wird das auch das Problem von DRC bezüglich Fälschung lösen. Aber, weil wir über den Feinweinmarkt gesprochen haben, wovor die, glaube ich, auch Angst haben, ist, dass das passiert, was bei Pingus oder so passiert, dass irgendwann so viel unverkauftes Zeug da draußen liegt, dass du den Preis nicht mehr halten kannst. Warum soll ich denn den aktuellen Pingus, der auch immer schon wieder gerade bei 1400 oder sowas steht, wenn ich 23 Jahrgänge für die Hälfte kaufen kann, sauber gereift, aus guter Provenienz, warum soll ich den denn dann jetzt kaufen?
Ich weiß.
Und deswegen sitzen die denn dann nämlich im Moment und können Lagerhäuser teilweise anbieten. Das ist eine Unterstellung meinerseits.
Ja.
Weil sie das aktuelle Zeug nutzen, weil so viel da draußen und mit jeder Preiserhöhung, die sie reingeben, freuen sich alle, die das alte Zeug haben, die ja nur die Hälfte erhöhen.
Genau. Und trotzdem irgendeinen guten Reibung.
Und dann drehen sich die jetzt waschen und der Einzige, der auf seinem Zeug sitzt, ist, weil die Preise nicht marktgerecht sind, weil das eben Wanderpokale sind, weil das nicht mehr, das war das, was die Bordeaux geschafft haben, als Lafite 1.000 Euro kostete, ist keine Flasche mehr getrunken worden. Die sind als Bestechungsgeld in China rumgereicht worden.
Gibt's
lange Geschichten drüber.
Dann
wurde das Gesetz geändert, man durfte das nicht mehr. Also in China war das Verschenken von Weinen auf einmal dann
nicht
irgendwie
mehr erlaubt.
Und. Und dann sind die halt entsprechend, haben die eine sanfte Landung mit den Weinen gemacht. Und jetzt haben sie ein Preisniveau, wo sie merken, es wird jetzt auch wieder getrunken zu dem Preis.
Immer noch viel Geld.
Das
aber,
ist bei DRC wahrscheinlich.
Das haben sie ja auch, das versuchen sie auch gerade. Die machen ja so wahnsinnig viele Verkostungen gerade. Ja. Wir werden ja auch noch mal irgendwann eine moderieren, tatsächlich. Aber
25.000 Euro für eine Flasche, wer das trinkt, hat ja auch. Sag mal, wir haben gerade eine Spendenaktion gestartet.
Ja.
Ich könnte nicht.
Nein.
Ich könnte schon bei viel weniger nicht.
Ja.
Weil Also solange es so viel...
Also diese Preise gibt, würde ich auch, das ist absurd, ja. Finde ich auch.
Also wenn mal irgendwo aus irgendeinem kühnen Grunde, weil und überhaupt, und man liegt mit vier Leuten zusammen und dann kostet das halt 3.000 Euro, dann ist das zwar schon Wahnsinn, aber...
Dann kann man das mal als Besonderheit machen, ja?
Wenn man sagt, wir machen jetzt eine Fesselballonfahrt oder so, dann ist man fast da preislich, ja? Also, es gibt so ein paar Hobby-Dinger, die man sich vielleicht mal...
Eine Runde Golfen mit dir ist auch so teuer ungefähr.
Das ist aber ein gutes Beispiel. Ich wohne ja nur 7 Minuten von Valderrama entfernt, dem schönsten Golfplatz Europas, und mein Nachbar, mit dem ich gelegentlich Golf spiele, sagte, ach so schön, wir werden nicht Valderrama spielen. Das ist obszön. Das ist einfach obszön. Und der Mann ist belgischer Baron.
Ja. Das ist nicht der allerärmste Mann der Welt.
Nicht der allerärmste Mann der Welt. Und ist auch schon, auch zwar ein Anwalt in der großen Wirtschaft, also ist 80 Jahre alt und genießt da jetzt irgendwie sein Lebensabend. Und sagt, das ist obszön. Sowas machen wir nicht. Ja, geil. Also kann ich verstehen. Und die Runde kostet 450 Euro. Was echt für eine Runde Golf wirklich viel Geld ist.
Ja, für eine Runde.
Auf der anderen Seite.
Ja, also das ist der schönste Golf der Welt. Genau.
Nee, Europas. Naja, aber ist egal, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde es nicht machen.
So, bei dem schönsten Golfplatz der Welt.
Ja, schönster Champagner der Welt, oder was?
Nur mal.
Also ich sag dir mal eins, diese Sauerkrautnase am Anfang war katastrophal. Du hast mir das eingeschenkt. Ich hab da sehr lange nur dran gerochen, habe gesagt, was schenkt der mir denn da ein? Hm. Und als ich dann getrunken habe, den ersten Schluck, und merkte, das sind Bubbles, dann ist die einzig mögliche Auflösung für diese Nase. Alles andere hätte gar nicht gut gehen können. Wurde ja immer frischer, hat sich dann noch so ein bisschen weggeschwenkt.
Ja.
Also so vollkommen sauerkrautfrei ist das immer noch nicht.
Ist auch.
Mm. Aber fresh und nicht übertrieben trocken. Das letzte Mal hatten wir so ein, hatte ich erzählt, wo ich sagte, das werden viele Leute sauer finden. Ja. Das war sehr, sehr trocken. Das hier ist nicht sehr, sehr trocken. Also schmeckt nicht sehr, sehr trocken. Ja. Ich glaube nicht, dass es jetzt viel Zucker hat und so.
Aber ich glaube, es brutt in der Tür.
Ja, aber dann hat das irgendwie sehr viel Reife. Das ist ein warmes Jahr. Also das hat ein bisschen Schmelz. Das ist nicht grün.
Ne.
Also so ein ganz bisschen grün ist es, aber so grün, wie man sich das erhofft.
Nase schwenkt sich
wirklich. Nase ist aber am Anfang.
Am Anfang war es ein bisschen dolle. Ja, aber ich finde es dann da hinten raus, wird's, also trinkmäßig fand ich ziemlich geil.
Trinkmäßig fand ich es auch gut.
Ja,
hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Und?
Du meinst, ob Champagner oder nicht Champagner? Ich tendiere... Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, weil was ist das Rätsel? Es hat ganz und gar keinen Schmelz. Es hat tatsächlich sogar so ein bisschen Gerbstoff, was nicht grün ist, aber ist der Ritt auf der Rasierklinge. Aber anders als beim Lamandier Barnier, wo ich sehr unerschlossen war, bin ich jetzt diesmal wirklich komplett diesseits. Also nur im Guten. Wir schauen die Rasierklinge wirklich von einer Seite an. Wir sind nicht exakt drauf, sondern ganz nah dran. Und der Gerbstoff würde ich fast denken, das ist Cava, oberste Liga. Da hast du das häufiger, Xarello. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir Cava servierst, aber wenn mich jetzt mal im Herzen voll gesagt, das ist oberste Liga Cava.
Mhm. Okay. Nee, es ist deutscher Sekt.
Okay.
Das ist deutscher Sekt und der Grauburgunder, wenn ich es richtig im Kopf habe, lag im Holz.
Das ist aber nur eine Spur Grauburgunder.
Ja, ist nicht die kleinste Spur sozusagen.
Okay.
Aber und auch ein bisschen Riesling noch, so ein bisschen.
Die speckige Nummer ist ja nicht da.
Nee.
Aber das ist dann dieses Würzige, was ich auch mit Gerbstoff assoziiert habe, was damit reinkommt. Okay. Genau.
Und es ist Breuer 2008 Brut. Das hübsche Porzellanetikett. Und aus Gründen mein neuer Lieblingssekt. Ich sag dir, warum, ist ganz einfach. Der wurde degorgiert am 28.11.2020. Am letzten Jahr, am Geburtstag, an meinem Geburtstag im letzten Jahr, also nicht einfach, sondern davor. Ja, finde ich doch, als ich das auf dem Lot gesehen habe, dachte ich, also auf die nächste.
Jahre auf der Hebe.
Ja, dachte ich, ach wie schön, und dann auch zu meinem Geburtstag, der muss ja gut sein. Dachte ich, dann kriegst du den. Und der ist wirklich lecker und der ist echt sehr bezahlbar. Ich glaube 35 Euro.
Ja, das ist wirklich.
Also für einen 2008er Jahrgang und wirklich ein gutes Zeug. Ich finde es geil.
Ja, ich finde es auch gut.
Ja.
Ich finde es gut. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live! frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.